Ja, damit erstmal guten Abend euch allen. Ihr gibt überhaupt keine Ständler, das ist ja total krass. Dann muss ich das von hier aus machen. Willst du noch richtig rüber aufsetzen? Ja, erstmal freue ich mich auch mal sehr darüber, dass wir heute Gäste aus Grundschüttel da haben. Das wird wahrscheinlich jetzt den meisten Remscheidern überhaupt nichts bedeuten. Überhaupt sehe ich auch gar nicht viele Remscheider, die sind ohnehin woanders. Ich hoffe, in Grundschüttel. Habt ihr eine Veranstaltung heute Abend? Achso, okay. Tja, keine Ahnung, wo die jetzt alle sind. Bei mir bedeutet das einiges. Ist mir gerade eigentlich erst aufgefallen, als ich dann vor der Predigt da nochmal irgendwie kurz beten wollte. Denn Grundschüttel war ja für mich auch so eine ganz wichtige Station in meiner Christwerdung. Hab damals zwar in einem anderen Stadtteil von Wetter an der Ruhr gewohnt, aber wir waren halt regelmäßig da in der Teestube, Kaffeestube, Quo Vadis, ne? Ja, Kaffeestube Quo Vadis. Ist aber trotzdem nicht so, dass es in den 60ern war, sondern der Name ist erst relativ spät geändert worden. Und ich glaube nicht, dass ich jemals in einer Andacht da war, sondern wir haben halt immer irgendwie mit dem Ghetto Blaster dann davor gesessen und uns über die frommen Spießer amüsiert und verschiedene andere Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Aber es war auf jeden Fall auch so ein Schritt dazu, Christ zu werden. Und von daher fühle ich das... Nein, das muss ich nicht erzählen. Also mein Zeugnis ist auch irgendwo im Internet, da könnt ihr es dann nochmal nachlesen. Das wäre mir jetzt irgendwie auch so ein bisschen zu peinlich. Aber von daher finde ich, dass sich hier so ein Kreis irgendwie für mich schließt und da freue ich mich tatsächlich irgendwie drüber. Bin auch unheimlich froh über Gottes Gnade, dass ich die ganzen peinlichen Geschichten nicht allzu oft nochmal wieder erzählen muss und dass ich auch keine Menschenfurcht habe, das dann nicht zu machen, obwohl es von mir verlangt ist. Auf jeden Fall bin ich da irgendwie froh drüber, dass sich hier so ein Kreis schließt. Und es bringt mich dann auch gleich irgendwie zu einem Zeugnis. Es hat euch ja vielleicht gerade so ein bisschen irritiert, weil es so ein bisschen auch unnormal ist, dass man dazu eingeladen wird, mal was zu erzählen, was nicht funktioniert hat. Aber was bei mir also absolut nicht funktioniert hat und wo ich auch eine Weile so ein wenig enttäuscht war von Gott, war, dass nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich gehört, dass man so eine Stelle, vielleicht sind es auch zwei im Alten Testament, wörtlich nehmen kann, wo es heißt, irgendwie, dass der Dieb 30, 60 und ich weiß nicht, vielleicht 90-fach irgendwie das zurückgeben muss, was er einem geraubt hat. Und ich hatte damals so eine Seelsorgerin und die sagte, so ja, das bezieht sich natürlich auch irgendwie auf Drogengeld, was irgendwie der Teufel dir ja irgendwie geklaut hat. Und deswegen habe ich angefangen zu beten und habe gedacht, gut, der Teufel, das musst du mir jetzt 60-fach wiedergeben, irgendwie alles, was ich irgendwie da reingesteckt habe. Und hörte damals irgendwie auch so einen alten Kollegen von mir reden, der dann irgendwie sagte, ja, ich habe jetzt auch bestimmt schon irgendwie einen Sportwagen versoffen. Und so dachte ich dann, dass Sportwagen vielleicht nicht, aber irgendwie so ein kleines Mofa oder sowas, werde ich ja bestimmt auch schon irgendwie dann da dem Teufel in den Rachen geworfen haben. Und habe mich schon darauf gefreut, dass das 60-fache wiederkommt und dachte dann vielleicht mal, ja, 100.000 oder vielleicht 10.000 Euro mal 60 ist mehr, als ich rechnen kann. Hat mich auf jeden Fall schon wieder darauf gefreut, dass dann wieder das Geld kommen wird. Aber tatsächlich ist das niemals gekommen. Und ich habe natürlich dann irgendwann auch mal die Erklärung dafür gefunden, dass das jetzt so einfach auch nicht funktioniert, wie mit Saat und Ernte und man jetzt auch nicht jede Bibelstelle aus dem Alten Testament so wörtlich nehmen kann. Aber ich war schon irgendwie eine Weile ziemlich enttäuscht auch mir von Gott, weil ich sehr sicher war, wie das eigentlich so passieren muss. Und das heißt einfach irgendwie so für mich und für euch mit Sicherheit auch, dass es garantiert irgendwie Situationen gibt in jedem Leben von jemandem, der Christus ernst nimmt, wo man auch enttäuscht ist. Also es geht eigentlich nicht an, irgendwie, dass man motiviert hinter dem Herrn her ist und nicht irgendwie erlebt, dass man eine falsche Vorstellung hat, dass man eine Bibelstelle falsch versteht, dass man vielleicht irgendwie ein prophetisches Wort irgendwie falsch gehört hat von ihm und dass es einfach nicht möglich ist, da wirklich volle Kraft irgendwie mit Jesus zu leben, ohne dass man auch Enttäuschungen dabei ansammelt. Und das gehört genauso zum christlichen Leben dazu, wie alle anderen Sachen zum christlichen Leben dazu gehören. Also genauso wie man Erfahrungen des Sieges hatte, selbstverständlich, wie das jeder von uns wahrscheinlich Gebetserhörungen schon mal erlebt hat, dass jeder von uns die Gegenwart Gottes kennt. Und solche Dinge, genauso wird auch jeder von uns das kennen, für das irgendwas nicht funktioniert hat und dass man mal eine Weile auch enttäuscht war. Und vielleicht sogar manchmal irgendwie gedacht hat, ob das mit Gott wirklich so das Richtige ist oder habe ich mir das vielleicht eingebildet. Und solche Erfahrungen gehören definitiv auch dazu. Und das hat einiges mit meinem heutigen Predigtthema zu tun. Deswegen bin ich so froh, dass mir das eingefallen ist, weil das halt einfach passt. Denn ich möchte heute gerne reden über darüber, dass Liebe auch Treue bedeutet. Und wir haben gerade eine Predigtreihe hier in der Gemeinde, die nicht wirklich eine Predigtreihe ist, weil es auch viele andere Leute gibt, die die Predigten halten. Also es ist nicht nur von mir und es baut auch nicht thematisch aufeinander auf. Aber unsere Predigtreihe hat damit zu tun, dass wir gerne Gott um seiner selbst willen lieben wollen. Und das ist so das Oberthema. Und es ist ja schon das ganze Jahr, so seit dem 1. Januar-Wochenende beschäftigen wir uns dann damit, was bedeutet es eigentlich, wie Gott zu lieben, was bedeutet es, wie Gott um seiner selbst willen zu lieben und wie kann man dieser Liebe Ausdruck verleihen. Teilweise ist auch da drin, wie kann man Gott begegnen und es gab schon viele praktische Tipps irgendwie auch dazu. Und das ist so das Thema irgendwie, was uns besonders wichtig gerade ist. Und als ich heute nochmal drüber nachgedacht habe, ich glaube es war gestern, was ich denn heute predigen möchte, kam mir so dieser Aspekt irgendwie sehr wichtig vor, dass Liebe auch immer was mit Treue zu tun hat und dass Treue auch etwas damit zu tun hat, dass man manchmal enttäuscht ist von dem Menschen oder dem Gott, mit dem man zusammenlebt und dass sich Treue gerade irgendwie auch in solchen Zeiten zeigt, wo nicht alles total super läuft. Und man kann sich ja vorstellen, solange Gott so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ist das unheimlich leicht, ihn zu lieben. Also solange er das macht, was wir uns denken, nämlich dass er uns segnet, solange ist das total super. Ich habe noch keinen Menschen getroffen oder keinen Christen getroffen, der eine Glaubenskrise hatte, während sein Leben gerade irgendwie total gut war und er gemerkt hat, ja irgendwie Gott segnet mich irgendwie und alles, was ich mache, irgendwie läuft und egal, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Und in jedem Lobpreis, in dem ich stehe, merke ich Gottes Gegenwart und in jeder stillen Zeit, mir springt mich da Verse aus der Bibel irgendwie förmlich an und in so einer Phase hat man einfach irgendwie keine Glaubenskrisen, sondern irgendwie alles ist total locker. Aber dann dummerweise gibt es eben auch so diese Phasen, wo auf einmal nichts mehr so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und wo es einem vorkommt, wie dass man Gottes Gegenwart schon ewig nicht mehr gespürt hat. Wo man das Gefühl hat, wie dass die Bibel überhaupt nichts einem aussagt. Wo Beten, habe ich mal bei Adrian Pless gelesen, wo Beten ist wie Plärren in einen leeren Betoneimer. Und man hat einfach das Gefühl, es bleibt immer an der Zimmerdecke hängen. Wo irgendwie einfach alles so ein bisschen ätzend ist. Und genau das sind die Zeiten, in denen diese Anfechtung kommt und diese komischen Gedanken kommen, so ja, ist es vielleicht doch irgendwie falsch, mit diesem Gott zu leben. Vielleicht kommt erstmal noch so die Frage, mache ich was falsch, aber wenn das so ein bisschen länger dauert, dann kommt mit Sicherheit irgendwann auch die Frage, habe ich mir die guten Phasen nur eingebildet? Waren das vielleicht doch alles irgendwie nur Zufälle, was ich unter Gebetserhörungen abgetan habe? Waren vielleicht so die Sachen, die ich erlebt habe und wo ich da auch mal Zeugnis gegeben habe, waren das wirklich reale Sachen oder war das irgendwie nicht so real? Und ich kenne manchen, der in solchen Phasen dann auch wie so seinen Glauben an den Nagel hängt. Also habe ich leider irgendwie viele von kennengelernt, die dann irgendwann gesagt haben, ja, scheinbar ist das doch nicht irgendwie so richtig irgendwie mit diesem Gott und sich dann religiös wieder umorientiert haben und dann wieder irgendwie zurück in die Welt gegangen sind oder teilweise andere Religionen ausprobiert haben, wobei das in der Regel dann doch wie eher dazu führt, dass man ganz aufhört zu glauben. Und so meine ich irgendwie, dass wenn man tatsächlich Gott liebt, dass es in solchen Zeiten dann darum geht, ihm auch die Treue zu halten und dass es keine Option ist, die Beziehung mit ihm wieder über den Haufen zu werfen. Und wie so oft ist da auch wieder eine große Parallele im menschlichen Beziehungsleben, denn es gibt ja auch so im Leben von zwei Menschen immer irgendwie Phasen, wo man gut miteinander auskommt, wo man sich irgendwie vielleicht liebt. Aber es gibt dann irgendwie auch so Phasen, wo man denkt, so ja, mit der anderen Person ist irgendwas los, irgendwie da, die ist gerade ein bisschen performance-schwach, macht gerade gar nicht mehr das, was sie eigentlich sollte. Und wer weiß, ob ich mich nicht vielleicht doch lieber mal irgendwie umgucke und nach jemand anders Ausschau halte. Und es ist auch egal, ob das jetzt irgendwie Liebesbeziehungen sind oder ob das Freundschaftsbeziehungen sind. Es gibt auch in allen meinen Freundschaften, die ich so habe, Momente, wo ich das total angenehm finde und alles irgendwie total easygoing ist. Und es gibt dann irgendwie auch so Momente, wo man sich dauernd missversteht und Sachen ausdiskutieren muss und sich streitet. Und wo man sicherlich auch irgendwo ganz tief drin das Gefühl hat, dass es vielleicht doch auch besser wäre, irgendwie da jetzt mal ein bisschen auf Abstand zu gehen und mit der Person irgendwie etwas weniger zu tun zu haben oder vielleicht sogar die Beziehung irgendwie ganz abzubrechen. Und es ist genau in solchen Momenten, wo es dann darauf ankommt, dass man treu ist. Und es sind genau diese Momente, die auch zeigen, ob man jetzt wirklich die Person liebt oder ob man das liebt, was diese Person für einen tun kann. Und das ist natürlich speziell bei Gott irgendwie sehr wichtig, weil wir ja auch alle irgendwie so diese Tendenz haben, Gott als den großen Problemlöser zu sehen. Und jeder von uns sicherlich auch manchmal denkt so, ja, der allmächtige Gott hat doch eigentlich auch nichts anderes zu tun oder keine andere Aufgabe, als sich jetzt darum zu kümmern, dass es mir gut geht. Und wenn wir dann in solche Momente reinkommen, wo wir das Gefühl haben, dass Gott da gerade schwächelt an der Allmachtsfront oder irgendwie vielleicht an der Liebesfront schwächelt oder gerade woanders hinguckt, da kommt natürlich automatisch irgendwie so ein komisches Gefühl. Aber das sind eigentlich genauso die Momente, wo man sich das nochmal fragen kann. Bin ich jetzt wegen Gott mit Gott zusammen? Also liebe ich ihn, weil er einfach der Gott ist, von dem er sagt, dass er es ist? Liebe ich ihn, weil er total super ist, weil er liebenswert ist, weil ich in ihn verknallt bin, weil ich ihn irgendwie einfach total super finde? Oder liebe ich ihn wegen dem, was er für mich tun kann und vielleicht auch manchmal wegen dem, was er für mich schon tut? Und was für eine Liebe habe ich denn eigentlich so in diesem Moment? Und es ist ein bitterer Moment, wenn man mal so drüber nachdenkt und diese Frage mal irgendwie tiefer an sich rankommen lässt. Und deswegen heißt es dann wahrscheinlich auch Krise, weil es wirklich eine Krise ist. Also es ist ein schwieriger Moment, wenn man sich fragt oder wenn vielleicht sogar Gott mich selber fragt, liebst du mich, weil ich bin oder liebst du mich, weil ich irgendwie etwas für dich tun kann? Und es ist echt schwer, wieder manchmal ehrlich zu sein. Und das gilt auch wieder so für beide Beziehungen, also für das Menschliche genauso wie für das Göttliche. Es ist echt irgendwie ganz schön schwer, wenn man sich so darüber Gedanken macht. Und ja, geht es mir wirklich um die Person oder geht es mir nur darum, was die Person für mich tun kann? Und ich glaube, ich habe lange gebraucht, irgendwie, um selber ehrlich an dem Punkt zu sein. Von daher würde ich jetzt auch nicht irgendwie verlangen, dass ihr jetzt sofort ehrlich irgendwie an diesem Punkt seid. Aber ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Also bei mir war es einfach so, dass ich mal so eine Phase hatte, ich glaube, das waren so um die 3 Jahre, wo ich wirklich gar nichts wie von Gott gemerkt habe. Und ich kam irgendwie aus einer sehr heftigen, sehr charismatischen Phase heraus, wo ich viel wie von Gottes Gegenwart gespürt habe, wo irgendwie fast jedes Gebet, das ich gebetet habe, in Erfüllung gegangen ist und einfach wie immer so ein Gefühl wie von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit da war. Und es hat von einem Moment auf den anderen aufgehört. Und dann hörte ich irgendwann, nachdem ich schon eigentlich eine Weile gar nichts mehr von Gott gehört habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er mich gefragt hat, hey Storch, wie wär's, wenn es immer so bleibt, bleibst du dann trotzdem bei mir? Und natürlich so als gut dressierter Christ habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Denn man denkt in solchen Momenten ja auch, das ist nur so ein kleiner Test und dann sagt man die richtige Antwort und Gott sagt, hurra, bestanden, jetzt bin ich wieder richtig da. Aber das war nicht so, sondern es ist einfach nur so weitergegangen. Es war irgendwie weiter, einfach nur echt total beschissen. Und es war wirklich eine der fiesesten Zeiten so meines Lebens, weil ich eigentlich jeden Morgen wie zur Arbeit gegangen bin, so mit dem Gefühl, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich habe mich doch nicht bekehrt, irgendwie um Bücher zu verkaufen, also damals war ich Buchhändler, sondern ich habe mich doch für was ganz anderes irgendwie bekehrt und da passiert irgendwie gar nichts in diesem Bereich meines Lebens. Und dann irgendwann so ein paar Monate später kam dann irgendwie nochmal irgendwie so dieser gleiche Eindruck, nachdem ich lange nichts mehr von Gott gehört hatte und hatte wieder das Gefühl, dass Jesus sagt, Herr Storch, wenn es immer so bleibt, bleibst du dann trotzdem bei mir. Und ich habe gedacht, so ja, klar, werde ich machen, habe sogar eine Bibelstelle dazu, da werde ich gleich auch irgendwie vorlesen. Wusste ja irgendwie, du alleine herrschst Worte des ewigen Lebens, kannte sogar ein Jesus-Freaks-Lied dazu, hätte mir das sogar auf der Gitarre beibringen können, wenn ich eine gehabt hätte. Aber ich wusste natürlich, die richtige Antwort ist, ja, selbstverständlich, Sir. Hab die richtige Antwort gegeben und es hat sich immer noch nichts geändert. Und so ein paar Monate später, ich weiß gar nicht, wie oft mir diese Frage kam, war dann wieder so dieser gleiche Eindruck und wieder sehr deutlich in meinem Herzen gehört, dass Gott sagt, hey Storch, wenn es so bleibt, bleibst du bei mir. Und dann war ich irgendwann an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, Herr, mal ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich würde es echt irgendwie gerne, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so mit dieser Art irgendwie von oberflächlichem Glaubensleben wirklich klarkomme. Irgendwie, keine Ahnung, ob ich das irgendwie schaffe, aber ich würde es echt total gerne. Wenn das irgendwie geht, würde ich gerne bei dir bleiben. Und das war dann so wirklich der Moment, wo es dann ganz langsam bergauf gegangen ist, wo ich hin und wieder da mal wieder irgendwie was von Gott gespürt habe und einfach, weiß nicht, mein Glaubensleben war anders irgendwie an dem Punkt, aber es war auf jeden Fall irgendwie, dass Gott so langsam wieder zurückgekehrt ist. Aber es war wirklich irgendwie, ich meine, es waren 3 Jahre und es war irgendwie schon so eine ganz schön harte Zeit, in der ich also wirklich sehr enttäuscht war irgendwie von Jesus und in der ich mir diese Frage halt einfach stellen musste, irgendwie, kann ich bei Gott bleiben, wenn ich nie wieder was von ihm merke? Kann ich bei Gott bleiben, wenn sich nie wieder jemand bekehren wird, irgendwie durch das, was ich mache? Kann ich bei Gott bleiben, wenn ich nie wieder irgendwas verstehen werde, was irgendwie in der Bibel steht und ich Bibellesen total langweilig finde? Kann ich bei Gott bleiben, kann ich in Gottesdienste gehen, wenn ich nie irgendwie die Gegenwart Gottes spüre? Und es war echt ganz schön hart oder es war schwierig, mir diese Frage an mich herankommen zu lassen. Ich glaube, das sind halt diese Phasen im Leben, wo es dann irgendwie darum geht, bleibe ich treu oder werfe ich das alles wieder weg? Kann ich irgendwie zu den Erfahrungen stehen, die ich vorher gemacht habe oder muss ich jetzt irgendwie umbewerten? Schaffe ich es irgendwie mit Jesus weiterzuleben oder schaffe ich es nicht mit Jesus weiterzuleben? Und ultimativ also geht es mir mehr darum, was Gott für mich tun kann oder geht es mir mehr darum, wer dieser Gott ist? Und will ich mehr mit ihm leben oder will ich mehr mit seinem Wirken leben? Und die eine Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, handelt tatsächlich von genau dem gleichen Phänomen. Es steht in Johannes 6 und ich gebe euch erstmal ein bisschen Zusammenhang und lese es dann vor. In Johannes 6 hat Jesus eine Predigt gehalten, die, wie ich als Predigtlehrer mal sagen möchte, sehr zu wünschen übrig ließ. Also möglicherweise hat es vom Stil her gut gemacht, aber vom Inhalt her war es wirklich eine Katastrophe. Und ich hätte da sogar ein paar Vorschläge ihm zu geben, wie er es hätte besser machen können. Aber in der Regel hört er nicht auf mich. Also von daher, es war halt einfach eine seltsame Predigt. Er hatte ein großes Publikum, waren ein paar hundert Leute da, vielleicht sogar ein paar tausend, das weiß ich gar nicht so genau. Und er hat darüber geredet, wer das ewige Leben haben will, der muss mein Blut trinken und er muss mein Fleisch essen. Jetzt wir heute irgendwie als evangelikale Christen und Bibelfüchse und Leute, die teilweise irgendwie im christlichen Lager aufgewachsen sind, denken, ja, das ist doch total easy. Ist doch ganz klar, er redet da vom Abendmahl, er meint das nicht wörtlich, er meint das irgendwie allegorisch, ist eine Metapher da drin. Aber die Leute damals wussten nicht, was Allegorien sind und wussten nicht, was Metaphern sind, kannten auch den Piet Kong noch nicht und kamen von daher auch nicht aus dieser geistlichen Szene und wussten das halt einfach alle nicht. Und deswegen haben sie Anstoß an ihm genommen, wie Luther gerne sagt. Das heißt, sie haben sich über ihn geärgert. Die haben im Publikum gesessen und haben wahrscheinlich mir gedacht, jetzt bin ich irgendwie schon so lange hinter Jesus her, jetzt habe ich es endlich mal irgendwie geschafft, eine seiner Veranstaltungen zu besuchen. Und ich habe schon so viel von ihm gehört, dass er anders redet als unsere Schriftgelehrten, dass er nicht nur Wort hat, sondern dass er Kraft hat, auch dass es unterhaltsam ist, dass auf allen seinen Veranstaltungen Dämonisierte die Augen nach links drehen und mit kreischenden Stimmen reden, dass überall Leute geheilt werden. Und da habe ich mich eigentlich drüber gefreut. Und jetzt bin ich einmal hier und was passiert? Er redet von Kannibalismus und möchte, dass wir ihn alle aufessen. Und dann hat einer nachgefragt und also steht tatsächlich so drin, ne, irgendwie, dass er gemerkt hat und wir auch, wie das nicht ankommt. Und er hat das nicht etwa erklärt, sondern er hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Also er hat es einfach nochmal wiederholt, ohne jetzt irgendwie ein Wort der Erklärung zu geben. Und so vermute ich mal, dass da wirklich Leute dann im Publikum saßen, die total enttäuscht waren. Also die sich das überhaupt nicht vorstellen konnten und sich gefragt haben, was ist denn jetzt mit diesem Jesus los? Irgendwie alle anderen Leute macht er glücklich und jetzt hält er irgendwie so eine Predigt. Und im Endeffekt sind dann sehr, sehr viele Leute weggegangen. Und zwar die allermeisten seiner Nachfolger, von denen er damals wohl einige hatte, waren dann nicht mehr bei ihm und sind weggegangen. Und dann heißt es hier im Johannesevangelium, deshalb zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch gehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und ich stelle mir die Frage echt also anders formuliert vor, als ich das gerade gesagt habe. Vermute mal, dass Jesus echt so ein bisschen traurig war, vielleicht auch etwas ängstlich war und sich dann mit seinen Jüngern trifft und sagt, hey, alles ist weggegangen. Hunderte, die heute Morgen noch da waren, sind jetzt schon wieder irgendwie zu Hause. Und was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Oder besteht vielleicht eine kleine Chance, dass ihr bei mir bleibt? Und dann kommt Petrus, wie immer ist es Petrus, der antwortet und sagt, ach ja, zu wem sollten wir gehen? Klingt erstmal jetzt auch nicht irgendwie so total positiv. Also kann man auch so verstehen, dass er sagt, ja, es gibt halt einfach irgendwie keine bessere Alternative, von daher gut, bleiben wir halt mal da. Aber nachher erklärt das ja auch und sagt, ja, du hast alleine Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist. Andere Bibelübersetzungen erweitern das so ein bisschen. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Also sagt er letzten Endes, hey, wir bleiben bei dir, Jesus, weil wir kapiert haben, wer du bist. Wir bleiben deshalb bei dir, weil du der Sohn Gottes bist. Wir bleiben deshalb bei dir, weil du der Christus bist. Und ich vermute mal, dass die Jünger das genauso wenig kapiert haben wie alle anderen, die da gewesen sind. Ich kann mir vorstellen, wie das Petrus auch dachte, ja, was meint er denn jetzt hier mit Blut essen und Fleisch trinken, Fleisch essen und Blut trinken, also mit diesen beiden Sachen. Was meint er denn jetzt eigentlich damit? Aber was letzten Endes Ausschlag gegeben hat, war, dass er sagt, hey, egal was du sagst, auch egal, ob ich das verstehe, aber ich weiß, wer du bist. Und ich bleib deswegen bei dir. Ich bleib deswegen bei dir, weil du der Sohn des lebendigen Gottes bist und ich will irgendwie gar nicht woanders hin, ich könnte auch irgendwie gar nicht woanders hin und ich bleib hier und halte dir die Treue. Und das finde ich so wichtig. Also wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo immer irgendwie so das intellektuelle Verständnis irgendwie das Entscheidendste ist. Und fast jedes Mal, wenn ich mit Ungläubigen rede, kommt ja dann auch immer so die Frage, ja, glaubst du auch dieses und jenes? Und das kann man doch irgendwie gar nicht verstehen. Und Jungfrauen, die schwanger werden und so, ist doch irgendwie alles total hanebüchen. Und das Schlimmste ist dann, wenn irgendwann das Gespräch dann so weit kommt, dass du sagst, also du als denkender Mensch kannst doch das eigentlich nicht glauben. Und ich glaube, das ist genau das, was Petrus da irgendwie gerade anspricht und sagt, ich verstehe es nicht, aber ich glaube dir, weil du einfach dieser Christus bist. Und es ist mir auch egal, ob das mein Kopf versteht, aber mein Herz versteht, dass du mein Gott bist und dass ich nicht von dir weggehen will. Und ich halte das echt für entscheidend, weil es so viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Zumindest gibt es viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch alle irgendwie schlauer an dem Punkt und dann belehrt mich nachher. Aber ich habe auch manchmal irgendwie Probleme, wenn ich das Alte Testament lese, irgendwie, dass Gott sagt, hier, rotte diese Leute aus, irgendwie rotte jene Leute aus, vollstreck an allen den Bann. Und das sind ja Sachen drin, die teilweise ganz schön hart sind. Und ich kann das nicht kopfmäßig verstehen. Also wenn mir da irgendeiner eine Frage nachstellt, und ich habe so ein paar Ideen vielleicht dazu, aber letzten Endes, mein Kopf ist nicht zufrieden damit. Aber mein Herz weiß, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und dass ich auf jeden Fall bei ihm bleiben will. Und es ist egal, ob er noch irgendwie was für mich tut oder ob er nichts mehr für mich tut. Es ist egal, ob ich das verstehe oder ob ich das nicht verstehe. Ich habe diese Treue irgendwie zu meinem Gott, weil ich einfach verstanden habe, wer dieser Gott ist. Und solche Stellen gibt es tatsächlich einige im Neuen Testament, wo Jesus Dinge gesagt hat, die Anstoß erregt haben, die viele nicht verstanden haben. Und letzten Endes waren es dann immer wie die Jünger, immer so dieser Zwölferkreis, die nachher noch bei ihm gesessen haben und gefragt haben, was wolltest du eigentlich damit sagen? Gleichnis vom Gleichnis vom x-fachen Ackerfeld. Vier. Aber vier waren schlecht, eine fünfte war gut, oder? Ach, immer diese Zahlen, ey. Unglaublich. Ein Gott, zwei Naturen, drei Personen, vierfacher Acker, fünffältiger Dienst, 666. Okay, alle, vielleicht kriegt man noch nicht alle Finger durch. Aber jedenfalls, da war es genau das Gleiche. Wie keiner hat verstanden, was Jesus jetzt genau damit meinte. Und wahrscheinlich haben Leute gedacht, er redet jetzt von Ackerbau und Viehzucht, was aber in dem Moment keinen interessiert hat, weil sie ja zum Gottesdienst gekommen sind und nicht irgendwie zu einem Treffen der Agrarökonomen. Aber die Jünger sind halt einfach bei ihm geblieben, weil sie wussten, wer Jesus ist. Und also haben sie einfach nochmal irgendwie nachgefragt. Und so halte ich diesen Aspekten wie der Treue für unglaublich entscheidend, wenn es irgendwie darum geht, Gott um seiner selbst willen zu lieben. Also ob wir Gott wirklich um seiner selbst willen lieben oder ob es irgendwelche Nebenaspekte gibt, die uns so sehr an ihm faszinieren oder an dem, was er tut, faszinieren, dass wir deshalb bei ihm sind, bleiben, ist immer wieder irgendwie eine Frage, irgendwie, ob wir dann treu sein können oder nicht. Also spätestens, wenn irgendwie Leid kommt, wenn irgendwas kommt, womit wir nicht gerechnet haben, was wir nicht gewollt haben, kommt es immer irgendwie darauf an, ob wir treu sind unserem Herrn gegenüber, ob wir unser Recht aufgeben, intellektuell alles wie nachvollziehen zu können, ob wir darauf beharren, dass wir jede Antwort auf jede Frage geben müssen, oder ob wir halt einfach wie nur verstehen, dass er unser Gott ist und dass wir ihn deshalb lieben. Und deswegen finde ich, hat Treue eben auch sehr viel damit zu tun, irgendwo diese Performance-Orientiertheit irgendwie zu überwinden und nicht nur irgendwie mit dem Herrn zu sein, wie wenn er gespürt auch irgendwie mit uns ist, sondern halt auch mal irgendwie glauben zu können, dass er bei uns ist, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit, egal ob wir das jetzt spüren oder nicht. Und deswegen wünsche ich mir das auch irgendwie so sehr, irgendwie, dass wir für Treue bekannt sind. Und dass wir keine Leute sind, die irgendwie mal angefangen haben, mit Jesus zu leben, irgendwie in den guten Zeiten, und sobald es dann irgendwie anfängt zu regnen, was in Remscheid hin und wieder vorkommt, hängen wir den Glauben dann wieder irgendwie an den Nagel. Das wäre eine total falsche Sache. Und deswegen würde ich gerne irgendwie auch noch dafür beten, dass uns so dieses Gott um seiner selbst willen, dass das irgendwie so eine Sache ist, die wirklich irgendwie explodiert in unserem Kopf und speziell in unserem Herzen explodiert. Denn es ist wirklich der einzige Grund irgendwie letzten Endes, der uns auf dem Weg halten wird, der uns durch dick und dünn irgendwie ein Leitstern sein kann, wenn wir das verstanden haben, dass Gottes Charakter irgendwie so wunderbar ist, dass dieser Gott wie ein so toller Gott ist, dass alles darum herum irgendwie nur reines Beiwerk ist, dann wird es sicherlich eine Sache sein, die uns auch Treue gibt im Glauben. Ach Jesus, ich vermute mal, dass du weißt, wofür ich beten möchte, dass du die Predigt gehört hast. Das ist irgendwie ein komischer Gedanke, irgendwie sich vorzustellen, dass du meiner Predigt zuhörst. Ich hoffe ganz ehrlich, dass du nichts gelernt hast dabei, sondern dass ich es richtig wiedergegeben habe. Und Jesus, so bete ich mir, dass du uns Treue gibst, sondern ich bete, dass du uns zeigst, was für ein wunderbarer Gott du bist. Herr, ich glaube, das wird uns schon irgendwie treu machen und Treue wird irgendwo ein Zeichen dieser Erkenntnis sein. Herr, du weißt, wie viele von uns beten für irgendwas Bestimmtes. Und ich bete mir, dass der Glaube an dich, die Liebe zu dir, unabhängig vom Resultat ist. Ja, ganz egal, ob du uns unseren Herzenswunsch erfüllst oder ob du es nicht machst. Ja, ich bete mir, dass wir dir treu sind. Ja, ich bete mir für die Leute, die es gerade schwierig haben, weil sie was verstehen wollen und es nicht verstehen. Ja, ich bete mir, dass du da in ihren Herzen ganz stark bist. Jesus, ich bete mir auch echt, dass du uns intellektuell ausgerichteten Deutschen und uns wie Protestanten, die immer alles wie verstehen müssen, ja, dass du uns so diese emotionale Ebene auch mehr erschließt. Und dass wir dich einfach lieben. Gott, und ich möchte echt bis zu meinem letzten Atemzug ein Jünger sein. Ich möchte immer einer von denen sein, die drüber beten und versuchen, mit dir drüber zu reden, wenn sie irgendwas nicht verstehen. Jesus, ich danke dir für die Male, wo ich eine Antwort gekriegt habe und für die Male, wo ich Frieden gekriegt habe. Herr, ja, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich den Frieden und nicht die Antwort. Gott, und so bete ich mir, dass das für uns alle irgendwie auch was ist, dass wir einfach so sehr dich lieben, dass es uns egal ist, ob du was für uns tust. Herr, ja, und ich segne auch unsere Beziehungen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Punkt, wo es ja manchmal irgendwie wackelt. Gott, ich bete mir, dass wir unsere Partner lieben, weil sie einfach unsere Partner sind und nicht, weil sie irgendwas für uns tun können. Herr, ich bete mir, dass unsere Beziehungen irgendwie alle Schwierigkeiten und Schicksalsschläge überdauern. Auch selbst wenn mal irgendwie Krankheit reinkommt und andere Schwierigkeiten reinkommen. Herr, ich bete mir, dass es immer irgendwie um die andere Person geht. Und dass du unsere Liebe irgendwie stark machst zueinander. Ach und Herr, gerade fällt mir so dieser, glaube ich, ein Spruch aus dem Ersten Weltkrieg ein. Das Leben gilt nichts ohne die Treue. Gott, so möchte ich ein treuer Mensch sein und ich bete es auch hier für meine Freunde, dass wir treue Leute sind. Dass wir nicht Menschen sind, die auf ihren Vorteil nur sehen und so materialistisch ausgerichtet sind, sondern dass wir treue Leute sind. Leute, auf die du dich verlassen kannst, auf die andere sich verlassen können. Und danke, dass du es machst, Herr, dass du uns dabei hilfst. Amen. Gibt es irgendwelche Beter heute Abend? Okay, also falls ihr gerne nachher noch Gebet wollt, dann fragt mal, wie sprecht Daniel an, der roten Mütze und dem ICXC vorne drauf, der betet gerne für euch. Gut, dann würde ich gerne mal die Band nach vorne bitten, die auf den originellen Namen Band hört. Gut, und wie gesagt, das sind ja Freunde, wenn auch irgendwie sehr neue Freunde. Ich kenne jetzt auch irgendwie keinen einzigen von denen, außer Pauli. Und wahrscheinlich werden wir auch einige von den Liedern nicht kennen, aber wäre irgendwie schön, wenn ihr trotzdem Gott anbeten würdet. Ich vermute auch mal, dass die Band sich sehr freut über Leute, die aufstehen, die Augen schließen, die Hände heben, ihrer Freude etwas Ausdruck verleihen. Und dann wäre es ja jetzt nicht nur irgendwie eine Sache, die gut ist für die Anbetung, sondern auch ein Gebot der Höflichkeit, dass wir ihnen auch ein sehr gutes Publikum bieten.